Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chili und Balsam, dem Podcast für alle Menschen, die in der Firmenvorbereitung aktiv sind. Ich bin Julia und bei uns ist heute zu Gast Christian Jasper.
Hallo.
Christian ist Stadtjugendseelsorger in Bonn und ich freue mich, dass du hier bist.
Ebenso. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Bevor ich gleich sage, zu welchem Thema der Christian da ist, haben wir ein paar Kennenlernfragen, aber anders als die HörerInnen von Chili und Balsam das sonst kennen. Und das wird die Anna jetzt mal eben erklären.
Ganz genau. Wir haben jetzt nämlich das System, das nennt sich 5 Fragen und ein Joker. Christian, ich habe hier eine Schüssel mit Kennenlernfragen vorbereitet. Aus der darfst du 5 Fragen ziehen. Nein, nicht darfst du, sondern musst du gleich. Und eine dieser Fragen musst du nicht beantworten. Da darfst du einen Joker ziehen und die Fragen einfach an uns weitergeben, wo du sagst, ne, weiß ich nichts zu oder das will ich gar nicht beantworten. Dann muss entweder Agnes, Julia oder ich beantworten. Das darfst du aber nur einmal machen und ad hoc. Und die anderen Fragen musst du dann doch selber beantworten.
Okay, die Spannung steigt. Dann ziehe ich hier mein erstes Zettelchen. Und darauf heißt es, was hast du in der Schule gelernt, das sich als am wenigsten nützlich erwiesen hat? Auf jeden Fall die Details des Mathe-Grundkurses, Ableitung und so weiter könnte ich nicht mehr und wüsste ich auch nicht, wofür ich die genau heute bräuchte. Eine zweite Frage. Als eingeladener Gast erhält man zum Dank ja immer eine Kleinigkeit. Bei was denkst du, oh nein, nicht schon wieder das? Das sind auf jeden Fall fromme Gegenstände. Manche Leute meinen, einem Priester müsste man Kerzen oder Andachtsbücher schenken. Vielen Dank, das ist wunderbar großzügig, aber da habe ich jede Menge von Dankeschön. Kochen oder essen gehen, das hängt von der Zeit ab. Ich koche schon gerne, aber im Alltag gehe ich häufiger essen, als ich selber koche. Damit eine vierte Frage. Was ist das Lustigste, was du als Kind gemalt hast? Die Frage schiebe ich gerne und gebe sie an euch weiter.
An wen speziell?
Gerne an dich.
Oh Mist.
Hättest du mal nicht gefragt.
Hättest du mal nicht gefragt. Das Lustigste. Also was ich gerne mal gemacht habe, war so Bilder verschenken, wo ich zum Beispiel einen Körper gemalt habe, so eine Prinzessin. Und dann habe ich immer Fotos von den von Menschen oben drauf geklebt und habe gesagt, guck mal, du bist eine Prinzessin. Und die Leute haben das immer total schön gefunden. Aber wenn ich die Bilder jetzt heute im Nachhinein sehe, denke ich, oh Gott, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Aber eigentlich ja was sehr Wertschätzendes, wenn man andere zur Prinzessin erklärt.
Das stimmt, ja.
Okay. Was sind einige der Spitznamen, die du für Freunde oder Kollegen hast? Oh, jetzt wird's schwierig. Das wäre auch eine Frage, die man potenziell schieben könnte. Normalerweise bin ich jemand, der da eher korrekt ist und nicht so viel Spitznamen verwendet.
Vielleicht hast du ja auch einen liebevollen Spitznamen.
Ja, also sagen wir mal, es geht mal los mit dem Chef. Das ist allerdings immer unterschiedlich, wer gerade gemeint ist, weil ich ja Kaplan in der Gemeinde bin, dann wäre es der Stadtdechant oder Stadtjugendseelsorger, dann wäre es der Tobias Schwaderlapp. Das ist also so eine offene Bezeichnung. Manchmal ist auch der liebe Gott im Himmel gemeint. Das sorgt dann schon mal für Irritation, wer jetzt gerade als Chef gemeint ist. Und ansonsten bin ich wirklich nicht so ein Spitznamentyp.
Ja, damit haben wir dich auch kennengelernt. Danke dir.
Sehr gerne.
Christian, wir haben dich eingeladen zum Thema Tod und Auferstehung, denn die Kerstin, die in der letzten Folge da war, die hatte dich empfohlen, weil sie dich bei einem Firmenday erlebt hat in Bonn und dort hast du etwas zum Thema Tod und Auferstehung erzählt und kannst vielleicht einfach mal eben berichten, was hast du dort gemacht?
Genau, es ging um Tod und Auferstehung und genauer noch um die Frage, wie man denn Menschen auf den letzten Metern ihres Lebens begleitet und wie wir das auch als Gesellschaft gut hinbekommen. Das war zu der Zeit, als der Deutsche Bundestag darüber diskutiert hat, wie man denn die Frage der Sterbehilfe neu regeln soll. Ob es also gut ist, dass es Sterbehilfevereine gibt, die einem da tödlich wirkende Mittel geben und wie das in Deutschland geregelt sein soll. Dazu gab es ja vorher eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und also viel politische Diskussion. Und das jetzt mit jungen Leuten zu diskutieren, war eine spannende Sache, weil es eben ein ganz aktuelles Thema war, zu dem jeder auch eine Meinung hat. Und ja, die jungen Leute fühlten sich so ein bisschen oder wurden hineinversetzt in die Situation des Deutschen Bundestags oder eines Ethikrats und sollten dazu eine Empfehlung abgeben, wie es denn nun bewusst junge Leute regeln würden, für die der eigene Tod ja noch weit weg ist und wo aber trotzdem jeder eine Meinung zu hat.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie da das Stimmungsbild war? Wie waren da so die Meinungen?
Also grundsätzlich waren die Meinungen so, wie sie auch in der Gesellschaft ja verbreitet sind, dass viele sagen, jeder soll das für sich entscheiden können und soll da die Freiheit haben. Und gleichzeitig waren die jungen Leute schon auch sehr aufmerksam dafür, dass natürlich je breiter man sowas wie Sterbehilfe propagiert und je weiter das erlaubt wird, dass das auch einen Druck in der Gesellschaft aufbauen kann. Und keiner von uns will ja wiederum eigene Großeltern, Eltern oder sonst sterbende Menschen aus dem eigenen Bekanntenkreis dazu drängen, nun etwas so Existenzielles und Endgültiges zu tun, was diejenigen nicht selber wollen. Insofern war es schon eine Ambivalenz in der Luft, aber mit einer Tendenz dafür, doch eine Liberalisierung zu erreichen, so wie es jetzt im Moment ja die deutsche Gesetzeslage auch ist.
Hattest du den Eindruck beim Firmday, dass Jugendliche viel mit dem Thema Tod konfrontiert werden?
Mir scheint, das Thema Tod spielt natürlich immer eine Rolle, auch für junge Leute, weil doch eigentlich in jeder Gruppe mindestens einer ist, der das im Familienumfeld schon mal erlebt hat oder in krassen Fällen auch in der eigenen Schulklasse. Und gleichzeitig gibt es aber nicht so oft Raum dafür, dass man da auch in Ruhe mal drüber spricht. Und deswegen finde ich es wichtig, eben diese ethischen Themen, aber auch ganz existenziell, was erhoffe ich denn selber oder was sehe ich mein Leben als heilig an, habe ich da Respekt vor, was darf ich damit tun, dass man all diese Fragen auch mal in Ruhe ins Gespräch bringt. Da die Erfahrung mache ich immer wieder, dass das wichtig ist, dafür Raum zu geben.
Also Raum und ich würde sagen vor allem auch Zeit, oder? Also ich glaube, das ist so ein Thema, da kannst du nicht von jetzt auf gleich drüber reden, sondern es muss so eine Atmosphäre geschaffen werden oder dass man darüber reden kann.
Also immer dann, wenn es persönlich wird, auf jeden Fall, dann braucht es viel Vertrauen dazu. Jetzt die politische Diskussion ist vielleicht ein bisschen unabhängig, da hat so jeder auch so eine Meinung zu. Aber auch da lohnt es sich nochmal länger drüber nachzudenken, was sind denn eigentlich die Argumente und das Für und Wider und nicht einfach nur so das nachzuplappern, was halt gerade in der Gesellschaft irgendwie en vogue ist.
Wenn wir aus einer christlichen Perspektive heraus über Tod und Sterben sprechen, haben wir auch die Auferstehung. Und kann man aus deiner Sicht Auferstehung und ewiges Leben gleichsetzen?
Also die Auferstehung ist vielleicht der Prozess, die Handlung und das ewige Leben ist dann das Ergebnis, aber jedenfalls aus meiner Sicht führt die Auferstehung hinein ins ewige Leben. Darum hängt das schon miteinander zusammen. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man an das eine glaubt und das andere nicht.
War denn bei dem Firmday Auferstehung auch irgendwie mit drin oder vielleicht aus deiner eigenen beruflichen Praxis, wenn du mit Jugendlichen zu tun hast und es um Tod und Auferstehung geht, hast du da Berührungspunkte? Wie sprichst du mit den Jugendlichen darüber?
Es gibt ja immer wieder Umfragen, wo auch Christen und KatholikInnen sagen, sie glauben an ganz vieles, aber Auferstehung eigentlich nicht so richtig. Ich kann das persönlich schwer aus meiner Sicht nachvollziehen, weil die Botschaft von der Auferstehung und dem ewigen Leben natürlich ganz wesentlich ist für unser Christentum. Wenn man allein auf das Leben Jesu schaut und sich die Auferstehung wegdenkt, ja, was bleibt dann übrig? Einer, der zwar vorbildlich gelebt hat, aber am Ende gekreuzigt wurde und dann im Grab bleibt. Und an so jemanden zu glauben, würde mir jedenfalls schwer fallen. Und die Auferstehung ist ja eine ganz, ganz positive Botschaft, nämlich die, dass es sich lohnt, Hoffnung zu haben, dass man mehr erwarten kann als nur das, was man so mit Augen sieht oder naturwissenschaftlich beweisen kann. Deswegen würde ich immer dafür werben und einladen, doch an die Auferstehung zu glauben. Aber ich merke schon, dass das vielen auch jungen Leuten schwerfällt. Die sagen dann zwar oft, naja, ich glaube schon, dass es irgendwie noch was gibt und nach dem Tod noch was kommt, aber dass jetzt ich als Person oder gar mit Leib und Seele auferstehe, das formulieren so eben doch nur wenige Leute.
Genau, ich habe da auch eine Erfahrung zugemacht mit Jugendlichen, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und tatsächlich sind auch viele, die sich auf die Firmung vorbereiten, sagen, nee, also Wiedergeburt, das ist eher das, was mich anspricht. So als gäbe es so eine Pralinenschachtel des Glaubens und ich da pick mir da das eine raus und da das andere. Und da habe ich mich einfach gefragt, also Wie kann ich denn da gut argumentieren, zu sagen, was das Christlichere ist, was da so wertvoll ist als das Thema Wiedergeburt? Ne? Oder beziehungsweise was gibt man den Jugendlichen dann mit, wenn die in der Firmenvorbereitung sind und sagt, also du bist ja jetzt eigentlich hier bei den Christen. So, also aussuchen kann man sich das eigentlich nicht.
Ja, das sehe ich auch so und trotzdem tue ich mich immer schwer damit, jemandem jetzt das Christsein abzusprechen und zu sagen, man muss aber dies und das glauben, sonst ist man kein Christ. Christ wird man durch die Taufe und dann bleibt man das grundsätzlich auch fürs Leben. Aber ist natürlich eingeladen, sich dann auch mit der christlichen Botschaft auseinanderzusetzen. Und ich persönlich finde die von der Auferstehung sehr viel einladender, denn immer und immer wieder geboren zu werden in einem ewigen Kreislauf, erstens widerspricht dem im Prinzip schon die Naturwissenschaft, die sagt, nee, irgendwann kommt unsere Welt auch mal an ein Ende und dann muss es irgendwie was anderes geben und es ist kein ewiger Kreislauf. Und auch sonst, jedenfalls scheint mir das noch viel schwieriger, mir vorzustellen, diese Wiedergeburt, da gibt es ja nun keinerlei Zeugnis von. Niemand hat gesagt, doch, ich habe schon mal in einem früheren Leben als Baum gelebt und jetzt bin ich aber Mensch. Insofern scheint mir das auch nicht besonders plausibel, jedenfalls aus meiner Sicht. Aber ich würde einfach einladend von meinem Glauben erzählen und so oder so müssen dann die Jugendlichen selber entscheiden, was sie daraus mitnehmen.
Du hast gerade schon von Hoffnung gesprochen, also dass du Hoffnung und Auferstehung miteinander verbindest, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was ist denn konkret diese Hoffnung, die du mit der Auferstehung verbindest?
Da gibt es mehrere Aspekte. Einmal ist das auf jeden Fall die Zusage aus dem Glauben heraus, dass man am Ende nicht einfach ins Nichts fällt und auch nicht in die völlige Einsamkeit oder Beziehungslosigkeit, sondern im Gegenteil, dass man aufgenommen wird in das Reich Gottes, in eine himmlische Wirklichkeit und dort in großer Gemeinschaft und mit ganz intensiver Beziehung lebt, viel mehr als man das auf Erden noch könnte. Bei Beerdigungen predige ich immer gerne über einen Satz aus dem 1. Korintherbrief, da heißt es, jetzt sehen wir nur wie in einem Spiegel, dann aber werden wir schauen von Angesicht zu Angesicht. Und mir scheint, das trifft unsere menschliche Realität ganz gut. Wir sehnen uns da zwar danach, die Dinge zu verstehen oder Freundschaften, Liebe, all das wirklich zu leben und merken, aber unsere Möglichkeiten sind da begrenzt. Vieles ist nur wie in einem Spiegel und in einem Moment ist das Spiegelbild ganz klar und im nächsten Moment sehen wir wieder nur Umrisse oder schleierhafte Dinge. Und da wirklich an das Ziel der eigenen Sehnsüchte zu kommen, das ist einmal die Hoffnung, die ich habe. Und dazu kommt auch gesellschaftlich gesehen oder auf unsere Welt gesehen die Hoffnung nach Gerechtigkeit. Es gibt jetzt gerade im Moment wieder so viel Menschen, die ungerecht leiden, die Armut erleben, die sterben viel zu früh und dass es da am Ende jemanden gibt, der Gerechtigkeit schafft und der Dinge ausgleicht, die auf Erden schlecht laufen, auch das ist eine Hoffnung, die ich habe. Und dann vielleicht noch drittens ist Auferstehung schon auch was, was mein Handeln in diesem Leben prägt. Jedenfalls versuche ich das so ein Stück weit österlich zu leben, dass auch da, wo jetzt so nach menschlichen Maßstäben eigentlich eine dunkle Sackgasse erreicht ist, wo alles irgendwie an einen Moment ist, Todes gekommen ist, dass da doch wieder neues Leben möglich ist und dass es sich lohnt, sich immer wieder neu aufzurichten und neu anzufangen. Das ist sozusagen das, was die Hoffnung auf Auferstehung am Ende, was die jetzt schon im jetzigen Leben für Auswirkungen hat.
Also so mit anderen Worten gesprochen, dass Auferstehung auch im Hier und Jetzt schon geschieht, wenn ich mal in einer dunklen Phase bin oder mir es schlecht geht, dass ich dann wirklich auferstehe.
Auf jeden Fall, dass es sich lohnt, aufzustehen und dass ich das aber nicht nur aus eigener Kraft machen muss, sondern dass es auch einen gibt, der Mut und Kraft zur Auferstehung schenkt, nämlich Gott vom Himmel her.
Reagierst du auf Personen, die vielleicht sagen, ja, ich bin Christ, aber mit Auferstehung tue ich mich schwer?
Ich würde sagen, ja, das ist auch schwer, weil Auferstehung kann man mit weltlichen Maßstäben kaum fassen und die kann man nicht beweisen. Da muss man eben dran glauben und dem Glauben, der ist nicht einfach von jetzt auf gleich fertig mit der Taufe, sondern darin dürfen wir auch wachsen und deswegen würde ich mich immer bemühen, dann die christliche Botschaft so plausibel wie möglich zu machen und von dem erzählen, was ich selbst erlebt habe auch und das kommt eben auch im seelsorglichen Alltag immer wieder vor, dass ich Menschen ja auch bis in den Tod begleite. Immer mal wieder werde ich ins Krankenhaus gerufen, wenn klar ist, die Maschinen wurden abgeschaltet, jemand hat noch eine Stunde zu leben und dann wird es so oder so vorbei sein. Ja, und in solchen Momenten dann aber doch eine Hoffnung verbreiten zu können, zu haben und auch einen Ritus der Verabschiedung zu haben. Ich würde immer davon erzählen, wie kraftvoll das dann ist für diejenigen, die sterben, aber auch für Angehörige und wie positiv ich das auch selber erlebe, trotz all des Schmerzes, den der Tod immer mit sich bringt. Und dann wird man ja sehen, wie der andere darauf reagiert und ob er ein bisschen von der Hoffnung annehmen mag oder sagt, nee, das kann ich trotzdem nicht glauben.
Hast du ein paar Momente, von denen du uns erzählen möchtest, die du bei der Sterbebegleitung erlebt hast?
Ich erinnere mich an eine Situation, da wurde ich aus dem Krankenhaus von Angehörigen angerufen, die gesagt haben, Herr Kaplan, Sie müssen sofort kommen, hier die Ärzte wollen alles abschalten, aber da ist irgendwas falsch. Und dann bin ich auch schnell auf die Intensivstation da gefahren und im Gespräch mit Ärzten und Angehörigen zeigte sich bald, medizinisch war da wirklich wenig Hoffnung, jemand lag ganz offenbar im Sterben. Und trotzdem war es für die Angehörigen wichtig, dass nochmal jemand kam, der sich in Ruhe das anhörte, der sich Zeit nahm und der auch einen Modus der Verabschiedung gefunden hat. In so einem Moment kann man ja objektiv wenig tun, was jetzt irgendwie die Situation verändern würde. Und aber doch, wir haben dann oft das Gegrüßet seist du Maria gebetet, was in dieser Situation passend war, weil das der Sterbende noch kannte und die Angehörigen noch kannten, so aus ihrer Spiritualität heraus. Und durch dieses immer wiederkehrende Gebet kam einfach doch eine Ruhe in die Situation, dass dann der Sterbende auch in Ruhe gehen konnte und die Angehörigen ihn gehen lassen konnten. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt in solchen Momenten und versucht in Ruhe dann die passenden Worte zu finden oder ein Lied zu singen oder irgendwas zu tun, um deutlich zu machen, dass man da in dieser schwierigen Situation doch dabei ist und denjenigen begleitet. Und eine andere Situation, jetzt wenn wir mit Blick auf Jugendliche auch sprechen, ist, in der Corona-Zeit gab es mal einen Sterbefall, da war eine Großmutter gestorben und der Enkel war jetzt auch wirklich in Trauer bewegt und es war eben im ersten Corona-Lockdown, der konnte nicht in die Schule gehen, weil die Schule im Lockdown geschlossen war und die Eltern waren ziemlich hilflos, sagten, unser Kind sitzt jetzt seit Tagen nur im Zimmer und spricht mit keinem so richtig. Und wenn man auf der Straße anderen Leuten begegnet, dann wechseln die Straßenseite, weil es war Corona. Plus die Leute waren auch unsicher, wie sollen wir jetzt mit dem trauernden Kind umgehen. Und gut, dann bin ich in Ruhe auf ihn zugegangen und wir haben ein bisschen gesprochen darüber, was denn Tod und Abschied für einen Schmerz auslöst, aber auch was für eine Hoffnung man eben haben kann im Glauben. Und vor allem haben wir dann einen Modus gefunden, wie wir denn gut mit der Beerdigung umgehen können. Er hat dann nochmal einen Brief geschrieben an die Oma und ihn mit in den Sarg geworfen, war dann also auch beteiligt an der Beerdigung. Und man merkte so richtig, wie das in ihm was löste, dass jemand da war, der als Gesprächspartner zur Verfügung stand und der eben auch einen Modus gefunden hat, damit umzugehen.
Ich habe mir gerade gedacht, dass diese Idee von Auferstehung ist vor allem tröstlich, also du kannst gern sagen, was du davon hältst, ist, glaube ich, vor allem tröstlich für die Angehörigen, weil ich stelle mir gerade so vor, also als meine Oma gestorben ist vor 5 Jahren, da war das auch so, boah, ja, wo kommt die denn danach hin? Und dieser Gedanke von, ah, sie wird schon irgendwo sein, sie wird irgendwo auferstehen, wo es ihr gut geht, dass das bei mir dann so eine gewisse Form von Sicherheit gegeben hat und auch so, ich habe mich beruhigt gefühlt, weil es diese, ich nenne es mal, Idee von Auferstehung gibt. Also dass vielleicht Auferstehung wirklich was für die Angehörigen ist, nehme ich jetzt mal, stelle ich einfach so in den Raum.
Naja, das klingt natürlich jetzt ein bisschen so, als ob das einfach nur eine fromme Erfindung wäre, die man sich ausgedacht hätte, um irgendwen zu trösten. So ist es ja ausdrücklich nicht, sondern wir glauben, dass das im Fall von Jesus Christus die Grundlage für unseren christlichen Glauben ist. Und das gilt natürlich schon auch für Sterbende. Auch da erlebe ich sehr unterschiedliche Umgänge damit. Ob Leute innerlich ihren Frieden gefunden haben und dann auch in Ruhe loslassen und gehen können oder ob sie das eben nicht gefunden haben. Das kann damit zusammenhängen, ob man noch offene Punkte hat, es gibt doch mehr Streit in Familien, als man so glaubt. Es gibt eine Menge Leute, die noch auf dem Sterbebett Dinge zu klären haben. Oder zuletzt war ich mal bei jenem Mann, der wollte dringend noch sein Testament ändern, hat das dann am Ende nicht mehr geschafft. Aber also dann gibt es ganz offenbar Fragen, die noch offen sind. Und schon auch macht es einen Unterschied, ob man glaubt, dass man am Ende gut aufgehoben wird oder dass man irgendwie im Nichts endet. Wenn man das biblisch angeht, im Alten Testament war eigentlich die Frage nach dem ewigen Leben, die war gar nicht offen, sondern es war klar, dass man danach in eine neue Wirklichkeit aufgenommen wird. Die Frage war mehr, ende ich da in der dunklen Hölle, irgendwo in der völligen Einsamkeit, oder werde ich aufgenommen in eine Gemeinschaft der Liebe und der Beziehung? Und das war dann das spezifisch jüdisch-christliche Hoffnung, dass eben nicht das Nichts und Einsamkeit da stehen, sondern Gemeinschaft. Und wenn man diese Zuversicht hat, am Ende in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, kann man, glaube ich, selber viel beruhigter gehen. Und dann ist das natürlich auch tröstlich für die Angehörigen.
Ich wollte nochmal zur Firmenvorbereitung und diesem Thema zurück. Ich habe mal die Erfahrung gemacht mit Jugendlichen, dass wir das Thema mit denen verarbeitet hatten. Und es ging auch darum, dass da eine Großmutter gestorben ist, schon vor vielen Jahren eigentlich. Und dass die Jugendliche gesagt hat, niemand hat mit mir damals über diesen Tod gesprochen. Und wir haben ja von Kerstin gehört, dass es Trauerphasen gibt und dass man auch noch Jahre später Dinge nicht verarbeitet hat. Und die hat uns rückgemeldet, wie wertvoll es war, dass wir einmal über den Tod und die Hoffnung auf die Auferstehung sprechen konnten, auch wenn die Oma schon 4-5 Jahre tot war. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es wirklich gut und sinnvoll ist, das in der Firmenvorbereitung reinzusetzen. Aber auch, dass man dann Katechetinnen hat oder Menschen braucht, die sich das auch trauen. Und da wäre meine Frage vielleicht auch an dich, was würdest du denn Menschen mitgeben, die halt mit Jugendlichen arbeiten und das Thema aufgreifen wollen? Wie können die sich darauf vorbereiten oder reagieren oder den Mut zu sprechen, zu sagen, nehmt das Thema ruhig auf, weil das für die Jugendlichen wichtig ist zum Beispiel?
Das gilt aus meiner Sicht für alle schwierigen Themen. Es lohnt sich unbedingt immer dafür, Raum zu schaffen in der Firmenvorbereitung und sie anzusprechen. Und meistens, gerade bei diesen existenziellen Fragen, geht es aus meiner Sicht weniger darum, dass man als Katechetin jetzt die klügste Antwort haben muss, sondern man muss vor allem mal zuhören. Und das hat die Kerstin ja auch gesagt, dann geht es darum, dass die Jugendlichen sich auch untereinander trösten können, dass sie untereinander ins Gespräch kommen können. Und wenn das gelingt, dann ist schon ganz, ganz vieles erreicht. Und wenn man dann den Eindruck hat, am Ende muss man aber immer noch auch inhaltlich was dazu sagen, dann schadet es auch überhaupt nicht zu sagen, okay, ich habe das gehört und nehme wahr, da ist noch ganz viel Gesprächsbedarf. Ich lese mich da nochmal ein, frage irgendeinen klugen Menschen, den es dann hoffentlich im Umfeld der Firmenvorbereitung gibt, und dann sprechen wir das eben nächste Woche nochmal an. Also das ist dann jetzt auch nichts, wo man sich selber unter Druck setzen müsste, gerade wenn sowas schon lange her ist. Das kann auch mal emotional sein oder kann auch mal eine Träne fließen, aber das darf eben auch. Und dann trotzdem die Ruhe zu bewahren und das dann eben später nochmal anzusprechen, das scheint mir da das die Grundlage mal das Wichtigste. Und überhaupt geht es bei diesem Thema ja immer darum, Raum zu geben, jetzt nicht Leute auszufragen, aber einfach, oder das wären die beiden Extreme, dass man eben Leute ausfragt und sagt, jetzt muss jeder mal von einem Trauerfall erzählen, nein, bitte nicht machen. Das andere wäre, jemand erzählt davon und man geht einfach drüber hinweg, ja, da haben wir jetzt keine Zeit für, auch bitte nicht machen, sondern eben zuhören, abwarten, was dann nötig ist und sich dann im Zweifel aber auch Hilfe holen, da braucht man überhaupt keine Scheu haben.
Ja, danke dir auf jeden Fall für diesen Tipp. Ich glaube, das hilft vielen Menschen, ne, die sagen, das ist gar kein einfaches Thema, aber wenn du so erzählst, vor allem mit diesem Spektrum der Hoffnung, die dahinter steckt, finde ich sogar fast leichter, als zu sagen, ne, dieses Schwere, der Tod und so weiter, was kommt danach, und das überhaupt anzufragen und eher diese Hoffnung mitzugeben, finde ich tatsächlich sehr gut und hilfreich. Und dann in dem Moment, wenn man sagt, die Theologie ist halt das eine, was man so mitkriegt, mithört, aber wenn es den Jugendlichen gerade um was anderes und um Verarbeitung geht, dass man dann einfach sagt, so, ich schmeiß das jetzt beiseite und mir geht es jetzt darum zu gucken, wie geht es dir eigentlich damit und wie kann ich ein Stück weit helfen, ohne jetzt ein Psychologe oder Ähnliches zu sein.
Christian, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest zu unserem Thema in Verbindung mit Firmung, mit Firmenvorbereitung?
Wenn man das Thema angeht, lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal gründlich zu überlegen, was ist denn ein guter Anknüpfungspunkt, wo das möglichst natürlich ist entweder, die Möglichkeiten sind ja ganz unterschiedlich. Entweder merkt man von vornherein, jemand hat da Gesprächsbedarf oder es gibt einen ganz akuten Trauerfall im Umfeld der Gemeinde, der Firmengruppe, dann kann man das nutzen. Oder man geht zu auf Ostern und sagt, okay, da kommt sowieso ständig die Botschaft von Kreuz und Tod und Auferstehung, dann kann man das vielleicht als Anknüpfungspunkt nutzen. Es bietet sich aber sonst auch an, zu dem Thema nochmal zu überlegen, ob man nicht ExpertInnen einladen will. Gute Erfahrungen machen wir immer damit, Bestatter einzuladen, die dann auch mal eine Urne mitbringen, dass man die auch mal anfassen oder mal reingucken kann und einfach dadurch eine Berührungsangst abgebaut wird. Zuletzt habe ich von der Firmengruppe gehört, die in einer Begräbniskirche hier in Köln war und auch das ganz positiv erlebt hat. Wie sieht das denn aus? Und auch zu erleben, wie da kommen dann Menschen hin und zünden noch mal eine Kerze an und haben da ihre ganz unterschiedliche Art und Weise, mit dem Tod umzugehen. Und das war für die Jugendlichen ganz spannend, weil die eben doch nicht so oft auf Friedhöfen oder mit Toten in Kontakt kommen. Wieder eine andere Möglichkeit wäre, die Mitmachausstellung, die es bei den katholischen Jugendagenturen in Köln und in Bonn ja auszuleihen gibt. Da gibt es eine auch zum Thema Sterben, Tod und Auferstehung, die das in unterschiedlichen Stationen ganz schön aufbereitet, dass jugendliche Firmenbewerberinnen und Bewerber einen Weg gehen und unterschiedliche Facetten dieses Themas auf eine spielerische und doch ernsthafte Art und Weise bearbeiten.
Unser Podcast heißt ja Chili und Balsam. Und Christian, ich möchte kurz auf diese beiden Begriffe mit dir schauen. Wenn wir einmal Chili haben, was brennt dir auf der Zunge zum Thema Firmenpastoral?
Mir brennt auf der Zunge, dass man schwierige Themen, und zu denen gehört Tod und Auferstehung, auf jeden Fall auch ansprechen soll. Und zwar ruhig auf eine sehr existenzielle Art und Weise, die nicht einfach nur ein Vortrag ist darüber, was das Christentum oder die Bibel jetzt zu diesem Thema sagen, sondern durchaus den Raum öffnen für eine existenzielle Art und Weise, dass junge Leute wirklich darüber ins Gespräch kommen, was sie da denn glauben oder befürchten.
Okay, und Balsam, warum tut es gut, gefirmt zu werden oder gefirmt zu sein?
Es tut gut, gefirmt zu werden, weil die Firmvorbereitung eine tolle Chance ist, nochmal mit Gleichaltrigen und mit erfahreneren Menschen im Glauben über Fragen zu sprechen, die das eigene Leben bewegen.
Lieber Christian, ich danke dir, dass du hier warst, all deine guten und wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast und dir auch die Zeit genommen hast, hier hinzukommen ins Krux in Köln. Und dann verabschiede ich dich nun und komm gut nach Hause.
Sehr gerne, alles Gute euch.